Ursache und Wirkung, das ist Aktion und Reaktion. Wenn ich das so sage, löst das bei den meisten von euch, die das gerade hören, wahrscheinlich nicht viel aus. Aber das Wort Wirkung hat sich heimlich zu einem Teekesselchen, einem Wort mit zwei Bedeutungen, entwickelt. Unter Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, ist die Frage nach der Wirkung quasi zum Goldstandard geworden. Es geht nicht mehr darum, was man gemacht hat, sondern was das bewirkt hat. Gerade in der Welt der Förderung ist die Frage nach der geplanten und später dann nach der erzielten Wirkung oftmals ein Balanceakt irgendwo zwischen Bullshit-Bingo und Selbstreflexion. Mein Name ist Jan Wagener und ich führe im Podcast Die GUSA redet mit Gespräche über soziale Innovation, gemeinwohlorientierte Unternehmen und Sachsen-Anhalt. Dies ist die zweite Folge mit Franzi Lutz und Jan-Michael Andersen zum Thema Wirkung. Falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, dies zuerst zu tun. Viel Freude beim Zuhören.
Wir hatten jetzt ja schon ein paar Mal dieses Stichwort Wirkungsmessung und auf der anderen Seite Wirkungsorientierung. Würdet ihr sagen, vielleicht jetzt mal an Jan-Michael, an dich gefragt, als jemand, der eine Organisation auch leitet, geht das eine nur mit dem anderen? Und wenn ja, warum eigentlich? Oder würdest du sagen, ach, solange man wirkungsorientiert arbeitet und das jetzt nicht die Zeit hat oder die Kraft hat, das zu messen, ist doch auch auf jeden Fall erstmal positiv? Oder wie siehst du das?
Also ich glaube, man kann ja auch eine Organisation auch gut führen, wenn man jetzt keine Wirkungslogik aufgebaut hat und so weiter. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich gilt es auch, umso klarer ich weiß, wo ich hin will, wie auch immer ich die Ziele beschrieben habe und für mich im besten Fall auch ein Wirkungsziel, also welche Veränderung will ich denn da sehen und überlege, wie ich das auch messen kann, macht es natürlich leichter, das zu steuern. Also wir sind jetzt ein Jahr lang mit Sigusa unterwegs, oder knapp ein Jahr. Und umso konkreter wir da, also vielleicht auch das in aller Offenheit, da haben wir auch immer wieder schon angepasst zu merken von, das, was wir am Anfang gedacht haben, das ist vielleicht noch gar nicht. Da müssen wir so ein bisschen nachschärfen. Ich sag mal, wenn wir keine Ziele uns am Anfang gesteckt hätten, dann haben wir auch keine verfehlen können. Aber das war ja nicht unser Anliegen, sondern wir wollen ja gerne, dass es mehr gemeinwohlorientierte Gründungen sichtbar auch werden, auch hier in Sachsen-Anhalt. Und von da messen wir natürlich daran. Da haben wir geguckt, okay, woran kann man das erkennen? Ja, welche Indikatoren gibt es denn dafür? Und da haben wir noch gar keine perfekte, fertige Wirkungslogik. Aber umso konkreter wir da werden, umso mehr wir da nachwerfen, umso klarer hilft es ja uns auch zu steuern, welche Maßnahmen machen wir denn, um da auch hinzukommen. Also von daher, klar, umso besser wir Wirkungsziele formuliert haben und das aufgestellt haben, umso besser kann man das nachher auch steuern. Und wie gesagt, da kommt jetzt der Part, wo ich gar nicht so viel Erfahrung oder so gut ausgebildet drin und gerade immer profitiere, auch wenn ich das von anderen höre, die Frage von dieser ganze, wie kann man das denn messbar machen, Indikatoren finden da dazu. Was ich schon nochmal finde, ist manchmal ein bisschen schwieriger sozusagen, das sind halt die Anzahl von Menschen oder das ist die Anzahl an Geld, was reinkommen muss, sondern die Frage von, woran merken wir denn, dass wir mit gemeinwohlorientierten Gründungen zum Beispiel in Sachsen-Anhalt vorankommen? Also einfach an mehr Gründungen oder weil es gesellschaftlich irgendwie anerkannter ist, weil es mehr ein Thema ist. Also wir müssen da wirklich auch suchen, was gibt uns denn Hinweise da drauf? Und das macht es gar nicht immer so einfach, aber ich denke, das ist möglich. Muss man manchmal ein bisschen um die Ecke auch denken. Aber da würde mich voll interessieren, auch Franzi, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Also gerade in diesem ganzen Wirkungsziele ist das eine, aber Indikatoren und das messbar machen und auch passende Erhebungsmethoden zu finden, das finde ich tatsächlich schon herausfordernd, das so gut hinzubekommen.
Ja, also genau. Ich finde, zur Wirkungsorientierung, wenn ich wirkungsorientiert arbeite, dann impliziert das auch, dass ich die Wirkung halt regelmäßig analysiere. Und Wirkungsorientierung bedeutet für mich hauptsächlich auch, was ich wichtig finde, wie eine fehlertolerante Haltung zu leben, weil Wirkungsmessung oder Wirkungsanalyse oder Wirkungsmanagement bedeutet ja eigentlich, dass ich mir immer wieder im Klaren bin, ob ich das, was ich mit meiner Intervention oder mit meiner Maßnahme erreichen möchte, auch wirklich erreichen kann. Und wenn ich das nicht tue, dann braucht es einfach eine tolerante Fehlerkultur, um auch Schwächen zu akzeptieren oder auch Sachen wieder über den Haufen zu werfen. Und ich denke auch, wenn Fehler geteilt und reflektiert werden, dann können sich Teams auch viel schneller und innovativer entwickeln. Oder dann kann ich meine Maßnahme auch wieder viel gezielter anpassen und kann dadurch auch mehr so die Hebel identifizieren, die halt noch vielleicht größere Wirkungen erzielen. Also ich finde, diese Fehlerkultur ist bei Wirkungsorientierung auch immer ein großes Thema. Und ich finde halt, es ist keine Schwäche, sondern erfolgreiche Wirkung ist eigentlich ja kein Produkt von Fehlervermeidung, sondern von Fehlertransparenz.
Und es ist schon gut, wenn ich da kurz einhaken darf. Wir haben letztens ein Sigusa vor Ort, also unsere Veranstaltung, wo wir auch versuchen, mehr in die Region zu gehen und da Menschen miteinander zu vernetzen und auch zu schauen, wo sind denn Menschen an den sozialen Innovationen dran oder gemein oder dritte Gründungen. Und einmal sind wir auch mit dem Thema Wirkung eben schon in die Region gegangen. Und ein spannendes Feedback war danach zu sagen, also ich habe heute gelernt beim Thema Wirkung, dass Scheitern okay ist. Wo ich erst kurz gebraucht habe zu sagen, wie kam ich dahin? Eigentlich erwarte ich immer, dass Leute sagen, so Aha-Momente von den Kunden her denken oder von der Wirkung, Veränderung her zu denken. Aber eben, wie du das gerade sagst, Franzi, auch dieses, wenn ich genauer hingucke, dann sehe ich vielleicht auch, dass Dinge gar nicht so wirksam sind und dann auch zu merken, vielleicht ist es gar nicht. Und dann eben frühzeitig noch zu sagen, dann muss ich halt was anpassen. Dann hat es halt noch nicht gepasst, dann brauche ich halt irgendwie eine andere Herangehensweise oder so. Dass das eben hilfreich ist, dann wirklich zu einer Wirkung zu kommen und nicht einfach lange Zeit dasselbe oder noch mehr von dem Gleichen zu machen in der Hoffnung, dass es irgendwie noch besser wird, sondern auch zu merken von, das hat die Wirkung, die ich mir erwünscht habe, noch gar nicht gebracht, dann muss ich mal nach einem anderen Weg suchen. Das fand ich voll den spannenden, die spannende Erkenntnis da auch in der Runde.
Ja, total. Und ich finde, es macht auch ganz viel mit dem Mindset, wenn ich mir erlaube, Fehler machen zu dürfen und wenn ich die Bewertung von Fehlern rausnehme. Also wir haben auch am Anfang vor allem, als wir das aufgebaut haben, haben wir auch viele Methoden ausprobiert, die halt einfach nicht so gut funktioniert haben. Und oder wo wir gemerkt haben, kriegen wir nicht die Ergebnisse, also nicht im Sinne von, also nicht die Daten, die wir brauchen, oder die Methode funktioniert einfach nicht so gut und mussten dann halt auch nochmal anpassen und weiter forschen.
Wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf der Seite eher so Richtung Wirtschaftsunternehmen im Sinne von einem gemeinnützigen GmbH zum Beispiel bin, sagen wir, ich bin ein gemeinnütziger Pflegedienst und ich sage jetzt, ich möchte meine Wirkung in irgendeiner Form messen, aber da ist natürlich am Ende ein Einkommenssystem dahinter, was jetzt nicht, das nicht darauf aufgebaut, Riesenforschung zu betreiben. Hast du einen Tipp, wie man dann das messen kann, was auch immer das Wirkungsziel ist? Gibt es sowas wie Wirkungsmessung Light oder wie kann man gut reinkommen und überhaupt erstmal anfangen? Ne? Wenn wir gerade über Fehler reden, muss man ja auch überhaupt erstmal anfangen, um Fehler machen zu können. Habt ihr da Tipps so, wie man dieses, also ich kann ja nicht mal ein Forschungsinstitut beauftragen, gerade wenn ich irgendwie doch am Ende Gewinn auch machen muss oder nicht, sagen wir nicht, Gelder rumliegen habe massig?
Ich habe das Gefühl, das sind drei Fragen. Also zumindest habe ich ein paar davon. Das erste würde ich sagen, gerade wenn es wirtschaftlich sein muss auch, gemeinnützige Unternehmen haben wir da ja auch. Jetzt nicht nur Viva con Aqua, gibt es ja ein paar. Ich habe gestern auch so einen Wirkungsbericht oder den, ich glaube, GWÖ-Bericht ist das bei Teilauto gelesen. Klar haben die irgendwo, die müssen auch Gewinne, die müssen was erwirtschaften, die müssen gucken, dass die da gut überlegen. Aber ich weiß, ob die das so machen, aber ich würde es immer erstmal trennen, zu sagen, das eine ist, was das Wirtschaftliche, dass es auch rumkommen muss. Und gleichzeitig gibt es noch ein Parallel nebendran oder das auch wirklich als eine extra Wirkungslogik zu sagen, was will ich denn für einen Impact da auch haben? Also das darf ja nicht ständig auf Kosten gehen von uns, dann gibt es uns bald nicht mehr, macht auch keinen Sinn. Aber zu sagen, okay, auf der einen Seite schaue ich auf die Wirtschaftlichkeit und auf der anderen Seite gucke ich aber auch, ob ich da den Impact habe, den ich eigentlich, den ich anstrebe, ob da wirklich sich auch was verändert. Also ich würde das, glaube ich, immer so ein bisschen nebendran legen. Und jetzt, wenn ich dich vorher richtig gehört habe, Franzi, auch dann seid ihr natürlich an wesentlich größeren Unternehmen oder Stiftungen auch dran. Ich mache das oft eher mit einzelnen Vereinen oder mit kleineren Organisationen, so ein Überwirken dann eben da auch zu reden. Und da ist schon auch dieses, dass das auch manchmal sehr überfordernd sein kann, eben so eine riesen Wirkungslogik aufzubauen oder auch einen Erhebungsplan oder halt Evaluation. Das sind die alle von... Wann soll ich das denn auch noch machen? Ja, vielleicht ist das die dritte Frage, Jan, auf die du gerade mit angespielt hast, zu sagen, wie kann man denn da auch anfangen? Und ich würde, also an der Stelle gucke ich auch eher mal so eine erste kleine Erhebung oder zu gucken, was gibt es denn für Erhebungsmethoden, die jetzt nicht so eine große Evaluation und riesen wissenschaftliche oder Forschungsinstitute beauftragen dafür, sondern es gibt ja manchmal auch ganz einfache Methoden, wie ich was erheben kann. Also ich glaube, das Einfachste, was ich immer dann höre, ist so, da gibt es, glaube ich, einen Fachbegriff auch. Also,
Wirkungsbeobachtung? Oder teilnehmende Beobachtung?
Genau. Also dieses, was kann ich denn sehen schon an dem, was sich ändert? Oder auch einfach mit einem einfachen Fragebogen ein paar qualitative Fragen auch zu machen. So, was hat sich da verändert? Oder wie siehst du das denn jetzt? Wenn ich das eben am Anfang mit geplant habe, zu sagen, okay, was erhebe ich denn am Anfang von meinem Projekt vielleicht? Und was mache ich am Ende? Und dann zu gucken, hat sich da was verändert? Deswegen ist es ja sinnvoll, von Anfang an, wenn ich so Wirkungslogiken oder Wirkung plane, das auch schon mit reinzunehmen, zu sagen, was will ich dann am Ende rausbekommen? Welche Frage kann ich vielleicht am Anfang stellen oder welche am Ende? Also deswegen auch so Interview oder einfach Fragebogen wäre ja auch schon eine einfache Methode, wie ich Wirkung messbar machen kann, wenn ich eben die geeigneten Fragen habe. Und deswegen, also auch für kleine Vereine, für kleine Projekte, auch für kleine Gründungen wäre das total gut, am Anfang schon zu überlegen, was will ich denn haben, was kann ich denn mal auch zwischendrin dann schon erheben und gucken, ob ich damit auf dem richtigen Weg bin, ob das, was ich mir da ausgedacht habe, ob das wirklich auch in die Richtung Wirkung geht, die ich da eben sehen will.
Ja, wir haben bei Acker zum Beispiel auch sehr viele Anekdoten und Zitate von den Teilnehmenden gesammelt, also am Anfang auch einfach durch informelle E-Mails, Gespräche, ne, ohne dass sie geplant waren, haben das dann aber auch strukturiert aufgebaut und dann gezielt abgefragt. Aber gerade so eine, also wenn man auch wirklich an qualitativen Daten interessiert ist, dann finde ich, ist es auch lohnenswert, Zitate und Anekdoten zu sammeln von dem Projekt. Oder auch mal ganz offen Interviews auch am Anfang zu führen, ne? Auch wenn ich noch nicht so viel weiß über die Zielgruppe und über das Projekt selber und wie hat sich das ausgestaltet. Also auch sehr offen da reinzugehen und zu fragen, okay, jetzt habt ihr ein halbes Jahr teilgenommen, was ist denn passiert? Also ohne, dass ich vielleicht zu sehr mit meinen Annahmen da schon reingehe, sondern sehr ergebnisoffen dann auch mal einfach die Zielgruppe selber frage und da den Raum für lasse, für Informationen und für Ergebnisse und ja.
Droht dann nicht auch ein bisschen, dass wenn jetzt, sagen wir mal, wirklich mit so Zitaten arbeitet oder wie du gesagt hast, Jan-Michael, einfach eine Umfrage mal bei den Teilnehmenden so zu machen, dass man das auch schnell mit Marketing oder so Förderlogiken verwechselt, sage ich jetzt mal. Also gerade wenn es so also sowohl auf der Förderlogik gibt es ja häufig dieses Phänomen, na, wie viele Leute haben denn teilgenommen? Und dann geht eine Zahl auch mal ein bisschen, die ist auch mal ein bisschen aufgerundet oder dann wird der Hund auch mal mitgezählt und der hat ja zweimal zwei Beine. Und naja, und auf der anderen Seite gibt es ja auch die Marketing-Sicht zu sagen, naja, was kommuniziere ich denn nach außen, wenn ich zum Beispiel teilnehmenden Zahlen kommuniziere? Die dürfen ja eigentlich nie sinken, die müssen ja mal hochgehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass so, sagen wir, dieses Arbeiten mit so, sagen wir, Faktoren, die ich ein bisschen beeinflussen kann, dass sich Organisationen da eben, ne, auch das Leben zurecht machen, wie es die, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, weil ja auch das andere sehr anstrengend ist, weil das ja auch sehr anstrengend ist, allein schon, wenn ich nur auf der normalen, auf der alten Zielebene, sage ich mal, bin von wie viele Leute habe ich erreicht, wie viele Tickets habe ich verkauft, wie viel Geld habe ich eingenommen oder sowas. Das ist ja auch schon anstrengend und nicht immer selbstverständlich, dass das alles gut läuft. Wenn ich dann noch sage, ich möchte über die Gesellschaft oder eine tiefergehende Veränderung bei der Zielgruppe, die gar nicht unbedingt bei mir wieder ankommt, finanziell oder so rede, dann ist ja auch die, finde ich jetzt auch nachvollziehbar zu sagen, ah, dann fange ich da an, auch so ein bisschen mir was zurecht zu erzählen, die Geschichte. Passiert das, also erlebt ihr das auch oder ist das wie verhindere ich, dass ich da abrutsche?
Ja, also ich glaube, es hat auch mit unserer Förderlandschaft zu tun und was sind eigentlich Ansprüche von Förderpartnern und wie groß ist auch der Konkurrenzdruck. Also natürlich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass viel mehr Sozialunternehmen auch mehr ihre Fehler und Learnings teilen. Ne? Also dass es nicht immer darum geht, schöne Wirkungsberichte rauszugeben und von positiven Zitaten und Zahlen zu berichten. Also das natürlich auch und das hat ja auch auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, ne? Weil es ja auch motivierend ist und weil es ja auch einfach Teil des Projekts ist, wichtiges Teil des Projekts. Aber gerade das, was halt nicht funktioniert und was, wo Fehlplanungen stattfinden, da fehlt mir manchmal auch die Bereitschaft, das mehr zu teilen und wirklich auch. Und ich glaube, da liegt halt immer die Schwierigkeit an. Natürlich sind wir auch auf Gelder von extern angewiesen und gleichzeitig sollte es aber eigentlich auch kein Anreiz sein, Wirkung zu analysieren. Weil bei Wirkungsanalyse geht es eigentlich darum, dass ich selber entscheiden kann, was will ich denn erheben oder was sind meine Hypothesen und wie kann ich die überprüfen und das, was ich mir überlegt habe, funktioniert das oder muss ich den Kurs nochmal ändern und anders einschlagen? Und manchmal ist schon auch immer ein bisschen externer Druck da, entsprechend zu reporten. Ne? Und ich finde, da müssen wir halt noch viel mehr hinkommen zu mehr Selbstorganisation und mehr Selbstbestimmtheit, was die Organisation wirklich untersuchen möchte und was gerade wichtig ist und sich nicht so sehr an externen Zahlen orientieren oder an externen Anforderungen, die ich erfüllen muss.
Also finde ich voll spannend, auch Franzi, aber du hast auch gesagt, dass du Wirkungskommunikation ja auch machst. Also die Frage Kommunikation, ist das nach außen? Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz anderes, also sei es jetzt für Fördermittel oder das irgendwie zu rechtfertigen oder nochmal zu zeigen oder für die Öffentlichkeit dabei zu sagen, guck mal als Unternehmen, was wir hier machen und dass es wirklich auch Wirkung hat. Ich glaube, da brauchst du auch eine ganz andere Kommunikation und vielleicht eher die Gefahr sogar noch, dass es so ein bisschen zu shiny dann ist. Nach innen würde ich immer sagen, also wenn es eine Kommunikation nach innen ist oder diese Wirkungsanalyse dann nach innen oder zu sagen, also da wäre ich ja doof, wenn ich da irgendwelche Zahlen beschönige, damit ich, wenn ich...
Achso, nee, ich meine jetzt
ja, schon genau, eben. Und das aber zu unterscheiden, also nach innen wäre ja doof, wenn man da was beschönigen würde. Das soll ja nach innen eher helfen von, wie können wir denn die Organisation gut steuern, wie können wir denn Dinge anpassen, damit es wirklich auch wirkungsvoll ist so. Ja, da brauchst du ja nochmal eine ganz andere Art von Kommunikation oder noch was ganz anderes. Auch bei dem, wenn ich das an Mitarbeitenden im Unternehmen dann gebe, zu sagen, ey, was will ich denn da mit der Kommunikation? Will ich da motivieren, auch zu sagen, guck mal, da müssen wir halt nochmal schauen, da müssen wir noch was ändern, das hat nicht die Wirkung. Oder wie kann man Leute motivieren, damit reinzukommen? Also es ist einfach eine andere Kommunikation, als das eben nach außen. Aber ich kenne oft auch diese Wirkungsberichte, da gibt es immer schöne Hefte oder schöne Broschüren und was dann alles so ein bisschen Hochglanz auch ist. Und natürlich ist es schön und motivierend, wenn sie es toll liest, so nach außen, aber das erfüllt ja einen ganz anderen Zweck, wie wenn ich eben meine Wirkungsmessung und das zu analysieren und zu interpretieren, was mir helfen soll, irgendwie eine gute Richtung weiter für die Organisation dann einzuschlagen. Ich bin ja oft eher an dem ersten Part von Wirkung planen und das Ganze analysieren und nachher auch nachsteuern, da bin ich manchmal noch gar nicht lang genug bei Unternehmen oder Organisationen dran, um das zu begleiten. Aber fände ich auch nochmal voll spannend, also wie das auch gleich eingeplant ist, weil manchmal geht auch das dann unter, dann fangen die an und sagen, ja, war voll nett, also so erlebe ich das manchmal als Verein, wir machen mal eine Wirkungsorientierung, wir stellen eine Wirkungslogik auf und dann haben die es gemacht und ich finde es voll sinnvoll und voll gut und wenn dann aber nicht irgendwie schon eingeplant ist, wann wird da nochmal drauf geschaut, wann wird denn da wirklich was erhoben, wann wird denn da nochmal geschaut, was da ja, analysiert wird auch und das dann anzupassen, da habe ich noch Also da habe ich das Gefühl, da hakt dann manchmal, dass das Leuten dann zu viel ist oder die da gar nicht dranbleiben oder vielleicht sind die Vereine, mit denen ich das dann gemacht habe, noch zu klein. Also würde mich voll interessieren, weiß nicht, Franzi, ob du nochmal einfach zu erzählen, ob es Organisationen gibt, wo ihr schon länger dran seid, die das wirklich irgendwie gut in ihren Jahresrhythmus oder in ihren Arbeitsalltag da implementiert haben, wo die immer wieder erheben und immer wieder messen und das wirklich nutzen.
Ja, Acker.
Ja, also genau, aber ich... Also ich wollte gerne da noch ein bisschen zu hören, weil da habe ich mal das Gefühl, da hängt es dann, da nehmen sich die Leute nicht mehr die Zeit, dass es wirklich einen Nutzen auch für die eigene Organisation entfalten könnte, was die da eben erarbeitet haben.
Ja. Ja, da würde ich halt die Gegenfrage stellen, wer sind die Leute? Ne? Weil ich finde es immer maßgeblich wichtig, wer das Thema in der Organisation vorantreibt. In dem Netzwerk von INWI, also der Initiative Wirkungsmanagement, wollen wir auch, es ist ein Hebel, dass wir halt WirkungspraktikerInnen wirklich auch befähigen und mit Kompetenzen und Skills ausstatten. Also nicht, indem wir aktiv was reingeben, sondern indem wir Austausch, Netzwerk fördern und Best Practice teilen und wirklich eine Wirkungscommunity kreieren, ne, die voneinander profitieren. Und da ist schon auch im Austausch immer ein großes Thema, dass natürlich Organisationen wollen, dass Wirkung gemessen wird, also vor allem auch, um zu reporten. Aber es braucht halt vor allem auch nicht nur die WirkungsManagerInnen, sondern es braucht halt wirklich die strategische Verankerung von einer wirkungsorientierten Arbeitsweise. Und da braucht es halt wieder, weiß ich nicht, Führungskräfte, Geschäftsführung, die dahinter stehen, ne? Damit einfach langfristig ausgerichtete Maßnahmen etabliert werden, die auch sicherstellen, dass Wirkungsmanagement sehr tief in übergeordneten Zielen verankert werden, dass Prioritäten und Strukturen der Organisation verankert ist. Also Wirkungsmanagement muss halt strategisch auch mit integriert sein, damit es dann auch wieder in Entscheidungsprozesse integriert wird und genau und auch für Steuerung genutzt. Ja, und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das in der Organisation verankern kann. Aber das braucht es halt, weil es braucht einfach, das Thema muss von allen Seiten irgendwie auch mit berücksichtigt werden, sonst versandet es dann auch. Ich werde auch oft gefragt, naja, wie kann ich denn das Thema, wie kann ich denn meine Organisation davon begeistern oder wie kann ich denn das mehr verankern? Und ich sage mal, ich glaube, ein Hebel ist halt vor allem auch die Leute mitziehen und motivieren. Und das ist nicht nur der CEO, das ist zum Beispiel auch was haben denn meine Kolleginnen davon aus anderen Teams, wenn ich wirkungsorientiert arbeite? Ich glaube, das Wichtige ist immer, Menschen auch mitzunehmen und zu motivieren, wie Wirkungsorientierung positiv auf deren Arbeitsbereich sich auswirken kann und was die Vorteile dann für sie sind. Und ich glaube, da gibt es fast überall Vorteile. Und ja, und das bringt mich auch zu einem Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, nämlich dieses Mitarbeitende motivieren. Also wir haben ja auch bei Acker ganz viel Mitarbeitende in Organisationen, die jetzt, also der Großteil, ne, der nicht auf dem Acker steht und nicht mitkriegt, was passiert denn da mit den Kindern und der Lehrerin und was, also sie kriegen die direkte Wirkung nicht mit. Und da finde ich es auch immer total schön, trotzdem transparent zu machen und die auch mit abzuholen, was denn die Wirkungsergebnisse sind, damit die auch mit motiviert werden. Und das ist einfach auch sehr motivierend, auch wenn ich als ITler weit weg vom Acker bin, dann mitzukriegen, naja, was ist denn die Wirkung, die wir erzielen und wo ich maßgeblich auch dran beteiligt bin. Und da kann ich zum Beispiel auch die Mitarbeitenden abholen und mit denen auch mal so einen Theory of Change-Prozess durchgehen. Und ne, dann können die sich selber mal verorten, wo sie denn stehen und auf was sie einzahlen und wie die Wirkung sich dann, wie der Wirkungsweg quasi weitergeht. Und ich kann natürlich auch, wir spiegeln zum Beispiel auch einmal im Jahr unsere ganzen Wirkungsergebnisse an das Team wieder, weil es uns auch total wichtig ist, weil wir alle maßgeblich daran beteiligt sind. Ne? Das ist zum Beispiel auch was wir eingebunden haben, damit wir andere Mitarbeitende da auch mit abholen und motivieren können.
Wenn ich jetzt mal so, ich nehme das Beispiel, was Herr Micha vorhin hatte, so mal konkret auf, nehme ich jetzt zum Beispiel Sigusa. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr gemeinwohlorientierte Gründungen in Sachsen-Anhalt und Jan Micha muss jetzt, wenn Jan Micha sich dann irgendwie jetzt stumm schaltet und quasi die Kamera ausmacht, dann darf er das völlig, weil er natürlich jetzt zwei Hüte aufhat oder da auch Betroffener ist sozusagen hier. Aber wenn wir jetzt als Sigusa sagen, wir wollen mehr gemeinwohlorientierte Gründungen in Sachsen-Anhalt, ich stelle das mal so in den Raum, würdest du dann sagen, oh, das ist doch erstmal schon eine gute Wirkungsorientierung, die ihr da habt? Oder hast du eine Frage, wie wir das schärfen könnten und sollten? Und genau, zur Wirkungsmessung stelle ich gleich noch eine Frage, aber erstmal vielleicht so an, um es mal im konkreten Beispiel nochmal zu beleuchten.
Also ich finde es ein super Ziel, weil also viele gemeinwohlorientierte Unternehmen bringen ja eigentlich mehr Wirkung im besten Fall. Es ist halt jetzt noch kein Wirkungsziel im Sinne von, ne, dass also wobei doch, also dadurch, dass sich Unternehmen gründen, das verändert ja auch schon wieder die Landschaft. Also was dann die einzelnen Unternehmen wieder bewirken wollen, das ist ja dann wieder aufgesplittet in ganz viele Unterwirkungsziele sozusagen, aber ich finde es erstmal ein sehr positives Ziel.
Das heißt, für das, was du gerade beschrieben hast, um das halt noch ein bisschen runterzubrechen, wäre dann, wenn jetzt ein Unternehmen sich gründet und wir das jetzt nicht, wir sind ja nicht kausal direkt, aber wenn wir das sozusagen mit beeinflusst haben, dass sich mehr Leute dazu entschließen, gemeinwohlorientiert ein Unternehmen zu gründen und diese Unternehmen, die machen eben gemeinwohlorientiert irgendwas, keine Ahnung, sorgen dafür, dass wir weniger CO2-Ausstoß haben, sorgen dafür, dass wir mehr Artenvielfalt haben, sorgen dafür, dass Menschen glücklicher sind in ihrer Community zum Beispiel, dann wären das so Sachen, wo man sagen könnte, ja, das können wir uns quasi als Sigusa auf die Fahnen schreiben und sagen, das ist eine Wirkung, die haben wir mit beeinflusst. Ist das die Logik sozusagen?
Also genau, wenn das eins eurer Ziele ist, dass Menschen mehr Unternehmen gründen, das kann ja zum Beispiel, also man trennt ja diese Outcome-Ebene auch nochmal in, möchte ich Veränderungen auf Ebene von Einstellung, Verhalten oder auf der Ebene von Wissen und Fähigkeiten oder auf Haltung und Einstellung. Ne? Und wenn es jetzt ein Ziel von euch ist, zum Beispiel auf Verhaltensebene, wir wollen mehr Menschen dazu befähigen oder dazu motivieren, dass sie selber gründen, genau, dann kann es auf Verhaltensebene auf jeden Fall schon mal ein Ziel sein. So, klar.
Hast du einen Tipp, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das messen, wie misst man das denn, das wird zurzeit nicht jetzt so überprüft, also wenn ich jetzt, es gibt keine Rechtsform zurzeit für gemeinwohlorientierte Unternehmen in dem Sinne, es gibt gemeinnützige Rechtsformen, aber es gibt jetzt nicht die gemeinwohlorientierten, das heißt, nirgendwo setzt jemand aktuell juristisch einen Haken, den wir einfach messen können. Das heißt, wir müssten jetzt uns irgendwie sozusagen um die Messungen selber kümmern. Wir müssten da irgendwas selbst mit beeinflussen. Hast du einen Tipp, wie wir da rangehen können, wie man sowas zum Beispiel jetzt konkret an diesem Beispiel messen könnte, ohne dass man sich selbst eben so ein bisschen in die Tasche lügt und das von vornherein beschönigt? Wie würdest du da uns beraten?
Ja, also wenn es jetzt, genau, wenn die Gründung das Ziel ist, dann gibt es ja vielleicht noch andere Ziele auch. Ne? Wir wollen, gerade was ich meinte, Menschen auch erstmal damit befähigen, was heißt es denn zu gründen, oder dann kann man ja noch spezieller reingehen im Sinne von, dass sie Wissen und Fähigkeiten erwerben zum Thema XY, dass sie für die Gründung überhaupt brauchen oder dass sie motiviert sind oder was auch immer. Und wenn jetzt tatsächlich Gründungen aus eurer Tätigkeit entstehen, dann ist natürlich schon die Frage, können wir uns jetzt allein auf die Fahne schreiben, dass Person XY jetzt gegründet hat, oder was hat denn noch dazu beigetragen? Also wir sagen bei Acker auch, ne, dass wir natürlich maßgeblich schon an den Ergebnissen oder an den Wirkungsergebnissen natürlich beitragen, und wir können das auch ganz gut eingrenzen durch die Intervention, aber man kann natürlich nie ausschließen, dass es auch andere Effekte gibt, die auf die Person einwirken, oder dass sich Personen parallel auch mit dem gleichen Thema in anderen Kontexten beschäftigen. Also ich will damit sagen, es ist immer schwierig zu sagen, das ist jetzt nur durch uns entstanden, aber ich glaube, man kann das ganz gut eingrenzen, wie zum Beispiel, ich würde dann halt, wenn eine Person gegründet hat, die vorher mit euch war, ne, wäre natürlich das Einfachste, sie zu fragen, okay, du hast jetzt hier ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen gegründet, und was war denn der Hauptgrund dafür, oder inwiefern hat unsere Maßnahme vielleicht dazu beigetragen, dass du dich bestärkt gefühlt hast zu gründen? Ne? Man kann das ja schon ganz gut rausfinden, also entweder durch einen Fragebogen oder dann durch ein Interview, und so nähere ich mich halt den Wirkungszielen an, also wir arbeiten auch viel mit Selbstreflexionsfragen, wenn wir was über unsere Zielgruppe erheben wollen, ne? Dass wir schon sehr gezielt auch fragen, okay, und jetzt hast du an Workshop XY teilgenommen, und inwiefern würdest du selber sagen, hat das zu Verständnis zu dem Thema Nachhaltigkeit oder was auch immer beigetragen, dadurch, dass du jetzt unseren Workshop besucht hast. Ne? Und so kann man ja schon auch dann durch so eine Reflexionsfragen auch sich dann, also annähern, inwiefern geht es jetzt auf unsere Kappe, oder war es vielleicht ein ganz anderes Feld, das sich dazu motiviert hat, jetzt zu gründen?
Ich hätte wahrscheinlich eine Anschlussfrage. Ich habe noch eine Ebene, oder wir haben ein Ziel, was wir so die Richtung formuliert haben, von, dass sie eben auch nachhaltig, also länger am Markt sind, weil wir eben manchmal denken, es gibt viele, die haben auch gute Ideen, weil die Herausforderungen gesellschaftlich sehen und dann auch vielleicht schnell was anfangen wollen, vielleicht mit einer Idee dann auch starten. Aber dann vielleicht nachher dran scheitern, weil es gar nicht so nachhaltig im Sinne von wirtschaftlich zum Beispiel ist, oder weil ihnen Unterstützung fehlt, weil die so viel Gegenwind kriegen für diese Art von Gründung, das macht man doch nicht, oder irgendwie, dass die vielleicht dann früher abbrechen als andere Gründer oder Gründerinnen. Das heißt, also wir haben auf so einer Outcome-Ebene, ja, bei der Zielgruppe eine Veränderung wäre schon auch dieses, dass sie irgendwie nachhaltiger, also länger wirklich auch mit ihren Gründungen dran sind, weil sie eben, das hat was mit Wissen zu tun, da hat sich das Wissen verändert, auch so, die wissen mehr um unternehmerische Fähigkeiten, die wissen mehr um, wie sie denn auch vielleicht wirkungsorientiertes Planen und so weiter. Mit dem Ziel eben, dass sie länger am Markt sind. Und ich frage mich, wie kann man das denn gut messen? Also es gibt ja manche Ziele, die sind so, ja, das zeigt sich halt erst in 3 Jahren, ja, ob die jetzt wirklich langfristig da am Markt sind. Und da frage ich mich manchmal auch, ob es da eine Möglichkeit gibt, das schon irgendwie früher zu erheben. Also vielleicht nochmal, wenn man das Ziel hat, dass gemeinwohlorientierte Gründungen nachhaltig sind, das heißt auch länger am Markt sind, tragfähiger sind, dann sehen wir das natürlich in 3 bis 5 Jahren, ob die das tatsächlich waren. Aber die Frage, kann man das jetzt schon irgendwie in der Entstehung auch messen? Gäbe es da irgendwie Indikatoren oder Möglichkeit, wie man das davor schon messen kann, oder sind es manche Sachen einfach, ja, die sehen wir dann halt erst, wenn es soweit ist?
Ich überlege gerade, also da wird mich allerseits, also ich meine, es gibt ja ganz viele externe Faktoren, die auch dazu beitragen, dass ein Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich ist. Ne? Das können politische Rahmenbedingungen sein, das können, weiß nicht, also das kann ja extern mit allen möglichen Faktoren zusammenhängen, die damit einspielen. Ansonsten kam mir spontan der Gedanke, man könnte natürlich vielleicht Kriterien aufstellen, die von denen, also von Unternehmen, die sich bewährt haben und die längerfristig Bestand haben und die sich etabliert haben, und also gibt's ja bestimmt auch schon, und davon Kriterien ableiten, was macht denn diese Gründungspersonen aus, oder was haben die denn gemacht, oder was braucht es vielleicht auch am Anfang, um eine gewisse Phase zu überstehen. Und da könnte man natürlich davon dann ableiten, okay, was braucht vielleicht dann das Gründungsteam für Kompetenzen, für Skills, für Fähigkeiten, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das Unternehmen Bestand hat. Finde ich aber eine sehr abstrakte Denkweise. Also das könnte man dann zum Beispiel erheben. Aber wie gesagt, ich glaube, die Einflussfaktoren und externe Faktoren, um sowas in Zwang zu bringen, die sind natürlich auch, können ja total divers sein. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, das im Vorfeld vielleicht also festzulegen.
Ist dir schon mal passiert, dass jemand eine Organisation durch Zufall dann irgendwann in der Messung gemerkt hat, oh, wir haben eine Wirkung, die haben wir jetzt gar nicht so vorher im Blick gehabt, auf die haben wir gar nicht gezielt, aber vielleicht ist da eine Tür, die offen ist, dann lass uns doch uns mehr anpassen und das mehr fokussieren, lass uns in die Richtung mehr machen und vielleicht nicht so viel in die Richtung, wo wir bisher dachten, was wir eigentlich erreichen wollten, weil wir haben festgestellt, ach so, das können wir, das ist ja eigentlich quasi das, was wir erreichen können. Mir fällt gerade kein tolles Beispiel ein, aber ich bin sicher, dass wir ein bisschen nachdenken, uns Beispiele einfallen würden von Organisationen, die in eine Richtung anfangen. Ne? Ich glaube, an Nokia zum Beispiel hatten die nicht ursprünglich Autoreifen gebaut und haben dann irgendwann festgestellt, sie können eigentlich viel besser Handys bauen. Ist sie das dann auch wieder nicht so gut, aber naja, aber die quasi so, ne, wo man in die eine Richtung losläuft und irgendwann feststellt, ach, die andere Richtung ist es eigentlich. Ist dir das schon mal passiert?
Mhm. Ja, also auch jetzt nicht so ein ganz so großes Beispiel wie Nokia, aber auch wieder Acker-Kontext. Gerade am Anfang, als wir angefangen haben, die Wirkung zu analysieren, habe ich ja vorhin schon gesagt, sind wir sehr offen auch rein und haben auch Fragen gestellt wie, okay, was denn passiert auf dem Acker? Oder haben kleine Interviews geführt oder auch als offene Frage im Fragebogen reingegeben. Und da kam auch immer wieder zum Beispiel, also von wegen nicht intendierte Wirkungen, die man dann auch mit der Zeit mitkriegt, kam dann von LehrerInnen immer wieder sowas wie, ja, auf dem Acker hat sich die Beziehung zu den SchülerInnen nochmal intensiviert. Oder auf dem Acker konnte ich meine SchülerInnen von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Und auch von SchülerInnen-Seite war dann sowas wie, ja, auf dem Acker ist unsere Lehrerin viel netter als im Klassenzimmer. Oder ja, wir konnten da mal ganz andere Gespräche führen. Und das fand ich total schön. Und das kam halt immer wieder so im Kleinen. Und dann habe ich es umgewandelt, also habe davon eine Hypothese quasi formuliert oder ein Konstrukt oder ein Item formuliert und habe es dann im Folgejahr dann an alle LehrerInnen gespielt. Also, ne, dass das quasi alle immer einschätzen konnten, dass sich auf dem Acker halt wirklich die Beziehung verbessert. Und das war dann zum Beispiel so ein Ziel, das wir von Anfang an nicht intendiert hatten, wo wir aber gemerkt haben, boah, da passiert ganz viel. Und natürlich auch, ne, in Bezug auf Teamfähigkeit und auf Zusammenhalt und auf, wir haben da gemeinsam ein Projekt und das wir gemeinsam bewerkstelligen. Und das macht natürlich auch ganz viel mit der Klasse. Und genau, das ist vielleicht so ein Beispiel von einem nicht intendierten Wirkungsziel, das wir dann gar nicht so sehr noch befördern mussten, weil das was ist, dass dadurch sowieso verstärkt wird, ne, der Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl. Aber was wir dann natürlich mit aufgenommen hatten, auch in unsere Wirkungsziele, in unsere Wirkungskommunikation, weil es ja auch ein großer Teil des Programms dann auch ist.
Ja, Michael, ich hätte eine Abschlussfrage an euch beide und du dürftest anfangen, wenn du jetzt nicht noch einen Punkt dazu hast. Jede Organisation muss ab 2027 Wirkungen mit einführen, wird das neue Gesetz erlassen. Und wie Organisationen und Unternehmen so sind, machen die das auch wirklich inhaltlich motiviert und nicht nur quasi des Scheins wegen. Also ab 2027 wird Wirkungsorientierung in allen Unternehmen in Deutschland quasi ein relevanter Bestandteil, genauso wichtig wie der nächste Aktienbericht oder der nächste Aktionärsbericht. Was denkst du, was passiert? Was verändert sich in Deutschland, sage ich jetzt mal? Wir machen es mal klein, die Frage. Was passiert in Deutschland?
Ja, Franz und ich haben mehr Aufträge auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt, die das unterstützen. Also, natürlich würde ich gerne sagen, da passiert ganz viel Gutes, weil die sehr bedacht drauf sind, ja alle eine gute Wirkung zu erzielen. So ein bisschen habe ich aber wäre die Sorge, also wenn es nicht nur heißt, dass sie halt einen Wirkungsbericht oder halt Wirkung messen müssen, sondern dass es irgendwie eine Wirkung, die an den SDGs orientiert sind oder eine Wirkung, die an irgendwas Positiven orientiert sind, dann glaube ich, hätte das voll den positiven Beitrag natürlich zu unserer Gesellschaft. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, so auf welche Wirkung ziehen dann ab, also auch Wirtschaftsunternehmen, welche Wirkung würden die denn von ranstellen? Ich glaube, das fände ich total spannend, ja, wenn die sagen, ey, das Unternehmen soll auch eine positive Wirkung auf die Mitarbeitenden haben, das hatten wir vorher mal. Ich glaube, das würde vielen Organisationen total gut tun. auch mal zu schauen, wie geht es den Mitarbeitenden da drin, oder soll eben eine Wirkung ja wirklich auch ökologisch nachhaltig dann sein. Ich glaube, da würde zumindest mehr Bewusstsein dafür wachsen, welche Möglichkeiten wir auch haben, vielleicht auch mit kleinen Stellschrauben in unserem Alltag, in unserem Arbeiten, darauf hinzuarbeiten. Es wird ein Bewusstsein schaffen, das im Blick zu nehmen, was jetzt manchmal so in dem Alltagstrott dann irgendwie untergeht. Von daher wäre die erste Hoffnung wahrscheinlich schon eher, dass es eine Bewusstseinsänderung bringt, mehr Blick drauf zu haben, welche Kleinigkeiten vielleicht auch im Alltag, auch im Arbeitsalltag eine positive Wirkung hätten auf das Miteinander, auf unseren ökologischen Fußabdruck.
Franzi, was denkst du, was passiert ab 2027? Alle arbeiten wirkungsorientiert. In allen DAX-Unternehmen sitzt ein Wirkungsmanager, eine Wirkungsmanagerin ganz oben und es wird gut aufgenommen. Alle arbeiten in die Richtung und orientieren sich. Was passiert mit unserem Land?
Ja, also ich fände es ganz großartig. Ich glaube, dass sich da gesellschaftlich viel verändern würde und wir auch so eine Art gesellschaftlichen sozialen Wandel hätten, weil dann würden ja alle ihre Ziele auf positive gesellschaftliche Veränderungen oder positive Veränderungen bei der Zielgruppe ausrichten und dementsprechend arbeiten, also oder dementsprechend ausrichten. Und das würde ja allen zugutekommen. Und ich glaube, es hätte wahnsinnig große Effekte auf unser Wohlbefinden, auf unser Zusammenleben, auf unsere Lebensgrundlage. Und ja, ich glaube auch, dass natürlich auch viel besser erkannt werden würde, was ist effektiv, was hat die größte Wirkung. Und also ich glaube, die Gesellschaft würde dann dadurch anfangen, systemischer zu lernen, was halt wirklich funktioniert und sich dann halt wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Also ich stelle mir diese Zukunft sehr schön vor, wenn sie eintritt.
Schön. Vielen Dank euch beiden. Danke fürs Mitdenken und genau in die Richtung gucken. In hoffentlich eine hoffnungsvolle.
Welche Wirkung hast du? Würdest du mit deiner Arbeit gerne mehr als nur Gewinnmaximierung erreichen? Hast du Fragen dazu, wie man ein Unternehmen mit Wirkung startet? Dann schreib eine Mail an beratung@sigusa.de. Wir unterstützen dich gerne und kostenlos. Wenn du mehr über Sigusa wissen willst, schau doch mal auf sigusa.de vorbei oder folge Sigu Netzwerk Sachsen-Anhalt bei Instagram bzw. Sigusa bei LinkedIn. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Dies war die letzte Folge der ersten Staffel von Sigusa redet mit. Wie gefällt dir der Podcast bisher? Welche Folgen haben dich zum Nachdenken angeregt? Wen wünschst du dir für Staffel 2 als GesprächspartnerIn? Schreib es uns gerne in die Kommentare bei Spotify, Instagram oder LinkedIn. Wir hören uns dann wieder im Sommer bei Sigusa redet mit. Und bis dahin, bleib wirkungsvoll.